Ja, liebe Gemeinde, ich denke, wir haben schon so ein bisschen gemerkt, die heutige Predigt ist nicht so bequem, das Thema ist nicht so bequem. Es gibt ja einige von uns, die haben so praktische Geräte, da kann man den Ton leise stellen, das wäre jetzt vielleicht dann der richtige Zeitpunkt dafür. Ich denke über das Thema schon länger nach, immer mal wieder, und ich konnte es nicht so richtig packen. Es geht um die Frage ja im Kern, sind wir eigentlich füreinander verantwortlich, hier in der Gemeinde und als Christenheit? Also wäre es richtig und angemessen, uns gegenseitig auf Fehlverhalten immer wieder anzusprechen. Wenn wir den Eindruck haben, jemand sündigt, macht was verkehrt, sollen wir ihn, sollen wir sie darauf aufmerksam machen? Oder ist das sein Bier, ihr Bier? Jesus sagt, spiel dich nicht als Richter auf. Kümmer dich um den Balken in deinem Auge und dann wirst du merken, besser mal die Klappe halten. Gleichzeitig spricht er von Klärung, von einem Rahmen, den man schaffen soll, in dem man auch mal offen, kritisch miteinander reden kann. Und die Frage ist ja noch größer. Es geht nicht nur um das Verhalten, wie wir so nett in der Kirche miteinander umgehen oder manchmal auch ein bisschen weniger nett, sondern es geht ja auch um unser Verhalten nach außerhalb, auch Leute außerhalb der Gemeinde, im Arbeitsleben vielleicht, in der Schule, im Beruf. Du, das ist verkehrt. Persönliches Fehlverhalten, aber vielleicht auch gesellschaftliches Fehlverhalten anzusprechen, was schiefläuft. Ist das unser Job? Ist das eine unserer Kernaufgaben als Christenheit? Oder wenn Jesus allein der Richter ist und der sich kümmert, vielleicht immer schweigen? Also, darum geht's. Theologisch gesprochen, gibt's ein Wächteramt der Kirche? Gibt's ein Wächteramt der Gläubigen? Und da gibt es biblische Texte, die in diese Richtung deuten. Und einen dieser Texte möchte ich uns lesen, wo wirklich vom Wächteramt die Rede ist. Und das soll uns jetzt beschäftigen, die nächsten Minuten. Aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 33, werde ich lesen. Ich hätte auch aus dem dritten Kapitel lesen können, seiner Berufung, ganz ähnlich. Viele Worte kommen da wiederholt. Ich lese jetzt aus Kapitel 33 die ersten 9 Verse, nach der guten Nachricht. Das Wort des Herrn erging an mich. Und er sagte, du Mensch, sag den Leuten zu deinem Volk, der Herr sagt, angenommen, ich schicke Feinde gegen ein Land. Und die Männer des Landes haben einen aus ihrer Mitte zum Wächter bestellt, der die drohende Gefahr melden soll. Wenn dieser Wächter die Feinde kommen sieht, hat er die Pflicht, das Alarmhorn zu blasen und die anderen zu warnen. Wenn jemand das Alarmhorn hört, sich aber nicht warnen lässt und deshalb umkommt, dann trägt die betreffende Person allein die Schuld. Sie ist gewarnt worden, aber hat die Warnung in den Wind geschlagen. Hätte sie die Warnung ernst genommen, so wäre sie mit dem Leben davongekommen. Anders ist es, wenn der Wächter es versäumt hat, Alarm zu blasen und die Leute zu warnen. Wenn dann jemand durch Feinde umgebracht wird, ereilt die betreffende Person damit zwar die Strafe für das Unrecht, das sie begangen hat, aber den unzuverlässigen Wächter ziehe ich zur Rechenschaft wie für einen Mord. Du Mensch, dich habe ich als Wächter bestellt, der die Leute von Israel vor drohender Gefahr warnen soll. Wenn du eine Botschaft von mir vernimmst, musst du sie ihnen weitersagen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Wenn ich dir ankündige, dass ein bestimmter Mensch wegen seiner schlimmen Taten sterben muss, dann bist du dafür verantwortlich, dass er gewarnt wird. Versäumst du es, wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich dafür zur Rechenschaft, wie für einen Mord. Warnst du ihn, aber er hört nicht darauf, so wird er ebenfalls sterben, wie er es verdient hat, aber du hast dein Leben gerettet. Ja, soweit der Text. Ich glaube, die allerwenigsten haben sich so richtig eingekuschelt in den Text und gesagt, ach, schön, tut gut. Hat irgendjemand einen Taufspruch oder Trauspruch aus diesem Abschnitt sich gewählt? Oder habt ihr das mal zuletzt auf eine Geburtstagskarte jemandem geschrieben? Du, ich wollte dir alles Gute wünschen mit Hesekiel 33. Eine Reihe von Zumutungen in dem Abschnitt und man würde sie vielleicht lieber überlesen. Gott ist da beschrieben und so geht's schon los als einen, der für Krieg verantwortlich ist. Krieg bedeutet hier, Gott schickt Feinde gegen ein bestimmtes Land. Schrecklich. Und dann ist Gott da einer, der bestimmte Leute tötet. Gottlose nennt Luther sie hier, Menschen mit schlimmen Taten. Da sind Leute abgrundtief böse. Und wenn die das nicht einsehen, dann bringt Gott sie um. Eine dritte Zumutung. Gott sagt Hesekiel, ich ziehe dich zur Rechenschaft, wenn du deinen Job nicht machst. Du bist verantwortlich, andere zu warnen. Wie ein Wächter auf der Zinne kommt die Gefahr, dann hat der Wächter zu signalisieren, Gefahr kommt. Er muss das sagen. Also wenn du Menschen nicht auf Todesgefahr hinweist, dann bist du ein Mörder. Weil du hast die auf dem Gewissen, du hättest sie warnen müssen. Ich habe eine Weile überlegt, willst du das auf dem Beamer schreiben, dann haben die das dann noch schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz oder dann sieht man das noch, ist ja noch brutaler. Und ich habe so gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass einige da sitzen, ich kenne das selber auch, wart mal jetzt ein bisschen ab, gleich wird er ein bisschen was Historisches sagen und den Jesus ins Spiel bringen und dann wird es wieder ein bisschen muckeliger. Und ist Gott nicht lieb? Der ist doch lieb, oder? Ich habe neulich einen Hausbesuch gemacht und bevor das ein Hausbesuch wurde, stand ich vor dem Gartentor und da war ein Hund. Der war ziemlich groß und ziemlich schwer und sah auch noch ziemlich gefährlich aus. Britta, du weißt, wovon ich rede. Ich hatte echt ein bisschen Respekt und dachte so, Und dann hat der Gastgeber gesagt, der ist lieb, der tut nichts. Und dann habe ich mich getraut. War ein schöner Hausbesuch. Der ist lieb. Der tut nichts. Und ich habe den Eindruck, das ist so ein Etikett, das wir dem lieben Gott auch gerne mal verpassen. Vermutlich auch als Prediger. Ein Gott zum Kuscheln. Manchmal bellt er, aber beißt nicht. Und wenn ihr mal so Bibel gelesen habt, nicht nur in Auswahl die ersten 100 Tage mit der Bibel, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter, dann seid ihr auf Texte gestoßen, die nicht so wirklich beruhigend sind und nicht so angenehm. Von wegen lieb und tut nichts, das ist in der Bibel oft anders. Da werden wir regelmäßig verstört und aufgeschreckt und angefragt und nicht nur beruhigt und getröstet, von wegen lieb und tut nichts. Und das hängt damit zusammen, die Bibel nimmt uns mit hinein in ein Ringen, in ein Suchen und in ein Fragen. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Und wie kann das Leben gelingen? Und da kriegen wir nicht eine stringente, stimmige, für alle Situationen widerspruchsfrei passende Antwort. Gott kann zwar grimmig gucken, aber der tut nichts, ist lieb. Oder wie man das immer so in einem Satz ausdrücken könnte. Wir werden stattdessen in der Bibel mit hineingenommen in das Ertasten von einem Geheimnis. Und da gibt es Widersprüche. So wie das Leben widersprüchlich ist. Und da gibt es Spannungen, wie unser Leben voller Spannungen ist. Und manchmal kann es einen fast zerreißen. So ist das Leben und so sind Texte der Bibel auch. Ich glaube, viele von uns kennen das auch. Vor ein paar Tagen sagte mir jemand, ich kann gerade nicht glauben. Jedenfalls weiß ich nicht genau, es fühlt sich so an für mich. Es ist ganz viel zerbrochen in meinem Leben. Und ich hoffe doch so sehr, dass wenigstens Gott jetzt die Konstante ist. Aber er ist so still, so schweigsam und er kommt mir so brutal vor. Und ich weiß, dass manche hier im Raum ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wir sind noch gar nicht richtig beim Wächteramt, sondern immer noch so bei der im Vorspann. Und manchmal ist es wichtig, zu hören und zu wissen, in der Bibel kommt der ganze Schmutz und Schmerz dieser Welt vor. Und nein, Gott ist nicht nur für das Gute und Schöne zuständig. Die Sache ist komplizierter. Er ist nicht nur nett. Der große Theologe Karl Barth sagt, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder auch den zornigen Gott bewusst machen. Gott in seiner Empörung, Gott in seinem Ärger. Das ist wichtig. Warum? Weil das zeigt, Gott ist nicht einfach zufrieden. Der sagt nicht Ja und Amen zu allem in dieser Welt, was geschieht. Wir stöhnen manchmal auf, wenn wir abends die Nachrichten schauen. Und Gott stöhnt auch auf. Er wird zornig. Er ist auch der ganz andere, den wir nicht verstehen, den wir nicht in die Tasche stecken können, der Nein sagt zu vielem, was geschieht, auch in seinem Namen manchmal geschieht. Und er zuckt nicht einfach die Schulter oder lächelt es weg, nein, es macht ihn zornig. Und wie sich der Zorn Gottes dann äußert, da zeigt uns die Bibel ganz unterschiedliche Fenster. Sie macht uns Fenster auf. Wie kann das sein, Gott in seinem Zorn? Das sagt zum Beispiel Paulus im Römerbrief Kapitel 1, der Zorn Gottes ist, dass Gott uns manchmal einfach machen lässt. Der straft uns nicht, aber er hält uns eben auch nicht zurück, wenn wir Unrecht tun. Wir verbrennen uns die Finger auf der Herdplatte des Lebens und Gott sagt so, das ist jetzt so, tut weh, ist blöd, habe ich nicht gewollt, hättest du nicht machen sollen. Und das heißt Gottes Zorn. Gott überlässt uns unseren selbstverliebten, egozentrischen Ideen, auch wenn das mitunter böse Folgen hat. Und wenn wir leiden, weil wir selbst oder jemand anders einen Fehler gemacht haben, dann spüren wir da auch was vom Zorn Gottes, sagt Paulus in Römer 1. Eine andere Variante des Zornes kommt in manchen Texten über das Endgericht zum Vorschein. Und das ist dann so, in manchen Texten der Bibel, Gott hat mal seinen Zorn ganz doll ausgedrückt in der Sintflut. Und es tat ihm aber anschließend leid. Und er hat gesagt, nee, so nie wieder. Und die Vorstellung mancher Texte ist so, jetzt hält Gott seinen Zorn zurück, weil er das versprochen hat. Und das hält er ein. Aber am Ende der Zeiten hält er den nicht mehr zurück. Und dann reagiert Gott sehr zornig. Jesus setzt da einen anderen Akzent. Da kommen wir später nochmal drauf. Und dann gibt es Texte wie unseren hier, die innerweltlich im täglichen Alltag meinen, Gottes Zorn zeigen zu können. Kriege machen Gott zornig. Aber Kriege können auch ein Ausdruck seines Zorns sein. Die Tötung von Menschen macht Gott zornig. Aber die Tötung von Menschen kann auch ein Ergebnis seines Zornes sein. Und können wir das auseinandersortieren? Also wenn wir die Nachrichten gucken, wo ist Gott da drin? Was haben Menschen gemacht? Wie, können wir das auseinandersortieren? Rhetorische Fragen? Nein, können wir nicht. Ich hätte so gerne eine Antwort. Würde es euch gern sagen, widerspruchsfrei, so ist das. Es ist sehr kompliziert. Und wir rühren da an sehr schwierige Fragen. Und wer meint, die Bibel hätte da eine klare Antwort, kann gern zu mir kommen, mir das erklären. Ich glaube, es gibt diese klare, eindeutige Antwort nicht. Zwei Dinge sind für Hesekiel bei dem Thema ganz wichtig. Und er erklärt sie ausdrücklich. Erstens, Gott will den Tod des Sünders nicht. Direkt nach unserem Text der übernächste Vers. So wahr ich lebe. Also ein Schwur Gottes bei meinem Leben, sagt Gott. Ich freue mich nicht daran, wenn Menschen sterben. Nein, ich freue mich an ihrer Umkehr, an Neuanfängen. Das ist es, was ich liebe. Mag sein, wir begegnen mitunter dem fremden Gott, dem zornigen Gott, sagt der Prophet. Aber Gott will seinem Zorn nicht ungehindert freien Lauf lassen. Der will nicht den Tod des Sünders. Dem steht nicht der Sinn nach Rache. Der will, dass das Leben gelingt. Der will, dass Leute nach seinen Geboten leben. Das ist Gott, sein Gesicht. Und noch etwas Zweites ist Hesekiel wichtig. Da setzt er einen sehr eigenen Akzent. Auch der Prophet Jeremia hat das so, ungefähr zur gleichen Zeit. Gott will keine Kollektivstrafen. Es gibt keine Schuld, die sich über Generationen vererbt und immer weiter abgetragen werden muss. Das hat man offenbar gedacht. Und es gab so ein Sprichwort, die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. Ja? Habt ihr schon mal stumpfe Zähne gehabt? Also so, wenn man irgendwas Saures isst, ja, und das heißt, hast du deinen Mund eine ganze Weile so. Und manchmal gibt's das, sagt der Prophet, gibt's das so, deine Eltern haben gegessen und du musst es ausbaden. Also Kriege kommen, ist immer Ursache von Schuld. Und wenn ihr jetzt gerade nicht gesündigt habt, dann waren das vielleicht die Eltern oder die Voreltern. Aber immer ist das Böse Ausdruck von Schuld. Und der Prophet Hesekiel sagt, im Namen Gottes, dieses Sprichwort ist gegen Gott. Ihr sollt das nicht mehr verwenden. So ist Gott nicht. Ganz schön mutig, wird es Gegenwind gegeben haben. Aber ein ganz klares Statement, ein Nein im Namen Gottes. Und auch hier geht es darum, den Schatten kleiner zu machen, das Gottesbild klarer zu kriegen. Gott ist keiner, der Generationen später straft. Nur der Einzelne ist verantwortlich für seine Schuld. Und ihr merkt, das ist schon eine Reduktion dieses Rachegedankens. Nur der Einzelne ist verantwortlich für seine Schuld. Ich habe das Leben jedes Einzelnen in der Hand. Strafe soll beschränkt werden. So viel zum Rahmen. Jetzt zurück zu Text und Thema und es bleibt eine Zumutung. Wir fragen uns, was diese Zumutung heute bedeutet, die Sache mit dem Wächteramt. Liebe Gemeinde, ich sage es ganz offen und ehrlich heraus, in einer Gemeinde, die diesen Vers zu ihrer Maxime machen würde, könnte ich nicht Pastor sein. Es gibt ja so unterschiedliche Namen für Kirchen, Berg-Zion-Gemeinde, Arche-Noah-Kirche oder so. Warum nicht Hesekiel 33-Gemeinde? Ich wäre nicht dabei. Und zum Glück sind wir so eine Gemeinde auch nicht. Und doch habe ich das mehr als einmal erlebt, dass jemand vor mir steht mit Tränen in den Augen und sagt, in meinem Hauskreis haben sie mir gesagt, das, was du da machst, ist Sünde. In meiner Familie wurde ich so erzogen, dass man mir gesagt hat, das, was du da machst, ist falsch. In meiner Gruppe oder im Kirchencafé ist mehr als einmal passiert. Im Kirchencafé hat mir gerade jemand gesagt, das, was du da machst, ist falsch. Was soll ich machen? So ein Verhalten gibt's unter uns. Das löst kein Problem. Ist nicht gut. Lasst es sein. Aber steht doch in der Bibel. Hesekiel 33. Das müssen wir einfach akzeptieren. Weil so will Gott das. Es gibt andere Christen, die gibt's auch unter uns im protestantischen Bereich ganz beliebt, ganz häufig KW-Vermerk. Kennt ihr das? Kann weg. Also, wir wissen, Gott ist lieb. Und das steht in der Bibel. Ein Kreuz ist im Mittelpunkt. Das klingt schwierig, klingt unbequem, passt nicht in mein Bild von Gott. KW. Kann weg. Kannst du nicht brauchen? Machen wir so. Ist auch schon ein altes Buch, ne, die Bibel. Und wie wichtig das Thema gleichzeitig ist, die Kirche als Wächter, die Gläubigen als Wächter, das hat sich in der Geschichte schon sehr oft gezeigt. Gott sei Dank auch manchmal in positiver Weise. So hat im Mai 1934 eine Gruppe von Theologen um den schon erwähnten Karl Barth eine Art Wächterruf verfasst. Mitten hinein in die politischen Entwicklungen rund um das NS-Regime. Und haben diese Theologen sich das Recht rausgenommen, Stopp zu sagen. Zu sagen, das einzige Wort, das wir zu hören haben, der einzige, dem wir zu folgen haben, der einzige Führer, den es wirklich gibt, den Gott uns geschenkt hat, ist Jesus Christus. Und dieser selbsternannte Führer ist es nicht. Das war mutig. Das war ein Wächterruf im Namen Gottes. Die berühmte theologische Erklärung von Barmen. Der Startschuss für die bekennende Kirche. Wäre es wert, näher ausgelegt zu werden? Machen wir jetzt natürlich nicht. Nicht alle Christen haben sich das zu eigen gemacht. Zu viele KW-Vermerke. Zu viel Angst sicher auch. Wir brauchen das jetzt nicht bewerten. Wir wollen es nur mal bewusst machen. An manchen Stellen der Geschichte war es unfassbar wichtig, dass es Wächter gab. Auch wenn dieses Thema mit großer Vorsicht zu behandeln ist, wie viel Selbstgerechtigkeit von manchem selbsternannten Wächter. Aber das Thema ist wichtig. Wie gehen wir jetzt also damit um? Und ich schlage vor, dass wir das Thema als eine Art Spannungsfeld sehen, Spannungsfeld verstehen. Und wir haben hier das Bild einer Waage und da gibt's auf einer Waage so zwei Seiten. Wenn eine Waage nicht beide Waagschalen gefüllt hat, dann funktioniert das ja nicht. Dann kannst du ja nicht wissen, wie viel Gewicht ist da drin. Deswegen muss man immer beide Waagschalen haben und ich weiß nicht, ob es immer ausgewogen sein muss. Aber jedenfalls Einseitigkeit funktioniert nicht. Und mit diesem Bild möchte ich jetzt mit euch ein bisschen arbeiten, um dieses Thema fruchtbar zu machen. Sonst ist es nämlich nur furchtbar. Wir machen es mal ganz konkret und wir beginnen mit einem, was ich ganz unverzichtbar halte für dieses Thema Selbstgewissheit. So habe ich das mal genannt. Ich glaube, Selbstgewissheit ist wichtig für unser Thema. Alle Texte der Bibel, die irgendeine Moral, irgendeinen Appell, irgendeine Zumutung loslassen, gehen davon aus, dass wir selbstgewiss sind, dass wir in unserer Seele gesund sind, dass wir nicht gleich umgepustet werden von Gegenwind. Aus gutem Grund. Es ist vorausgesetzt, dass wir Ebenbild Gottes sind. Und das sind und bleiben wir, auch wenn wir kritisiert werden. Wir haben den Odem Gottes in uns. Wir sind vom Höchsten ins Leben gerufen. Er will uns. Was für eine Würde. Allen Grund, die Nase mal so ein bisschen höher zu halten. Spürt das mal so. Ich atme, Atem Gottes geht durch mich. Ein Ebenbild Gottes atmet. So viele Ebenbilder Gottes. Was Schönes. Und wenn ein selbsternannter Prophet kommt und sagt, hey, du bist eine Null, wenn du dieses oder jenes machst, können wir sagen, ich bin ein Ebenbild Gottes. Sein Geist in mir. Du brauchst nicht so tun, als wüsste ich das nicht, als wäre es anders. Also wenn euch das passiert, wenn sich Leute vor euch aufplustern und meinen, euch entmündigen zu müssen, atmet mal tief durch als Ebenbild Gottes und geht weg oder lächelt oder sagt, ich sehe es anders oder hört hin. Und manche von uns merken jetzt, oh ja, daran mangelt es mir oft. Andere haben ganz genug davon, von dieser Selbstgewissheit, aber so man spürt das ja vielleicht. Und weil es ja ein Spannungsfeld ist, jetzt die andere Seite der Waagschale, Bereitschaft zur Korrektur, Korrekturbereitschaft. Wir Menschen machen Fehler, wir sind unvollkommen. Eine Einsicht, die sich durch die ganze Bibel zieht und Jesus lehrt uns beten und wir sollen immer wieder beten, Vater, vergib uns unsere Schuld. Wir wollen anderen auch vergeben und du musst uns jetzt vergeben. Und lass uns bitte nicht in Gefahr geraten, uns von dir abzuwenden. Bitte erlöse uns von dem Übel. Also wer jetzt meint, mein Gott und ich, wir sind so sehr eine Einheit, wir handeln immer so in eins. Mir kann keiner was. Vermutlich bist du auf dem Holzweg. Es ist ein Spannungsfeld. Die Bibel lädt uns ein zu einer Haltung der Demut, die Möglichkeit zuzulassen, könnte sein, dass ich falsch liege, aber das bekommt ein Ebenbild Gottes zugemutet. Ein Spannungsfeld. Und ihr könnt ja eben mal so überlegen, wo bei euch in der Waagschale so von Natur aus immer ein bisschen mehr liegt. Mehr Korrekturbereitschaft oder mehr Selbstgewissheit. Das hat ganz viel auch mit unserer Erziehung zu tun. Ja? So in uns angelegt, sehr unterschiedlich. Deswegen ist es auch so schwierig zu predigen manchmal. Und ich bedauere mich dann. Aber gut, das müsst ihr gar nicht wissen. Braucht Ausgewogenheit. Zweites Spannungsfeld, Gelassenheit. Ich fange mal an mit Gelassenheit. Das meine ich jetzt nicht wieder im Blick auf mich selber, sondern ich meine das im Blick auf den anderen. Da siehst du, jemand macht was falsch. Der rennt in sein Verderben, sagt mir meine Erfahrung. Kannst du nicht wissen, aber du hast ein ungutes Gefühl. Und dann darfst du dir klar machen, der Hauptzuständige für deinen Bruder, für deine Schwester bist nicht du, sondern das ist Gott. Ganz im Sinne Jesu. Der Richter bin ja gar nicht ich, das ist ja Jesus. Und ich sage es mal ganz persönlich, ich bin anders erzogen worden. Manche hier vielleicht auch. Ich bin dazu erzogen worden, immer wieder Farbe zu bekennen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, oh Gott, dann hat man uns beigebracht in der Kinderkirche, dann fühlt sich der liebe Gott immer angesprochen. Und das ist irgendwie doof, weil dann weckt man den, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, dann spricht man ihn immer wieder an. Und dann wurden wir so erzogen, dass wir dann unseren Freunden gesagt haben, du hast jetzt gerade gesagt, oh Gott, was meinst du denn damit? Willst du jetzt wirklich mit dem reden? Und so, mittlerweile freue ich mich, weil dann habe ich so einen Anknüpfungspunkt, wenn Leute wenigstens Gott noch im Munde führen. Das ist schon für mich was Schönes, aber da habe ich das immer angesprochen. Und bei Fehlverhalten, so wurden wir erzogen, ja. Wenn Leute was gemacht haben, wo wir in der Gemeinde sagten, das ist nicht Konsens, dann spricht man das an, dann muss man Farbe bekennen, so, wenn man ein guter Christ sein will. Macht nicht so beliebt, als kleiner Tipp. Aber wer so eine Prägung hat, der kriegt das auch nicht so leicht raus. Und steht ja auch in der Bibel, das kann man so interpretieren. Wer die Bibel immer wieder auf diesem Ohr hört, entspann dich bitte. Du bist nicht unfehlbar. Deine Gemeinde ist nicht unfehlbar. Deine Eltern waren nicht unfehlbar. Du bist nicht der Retter. Du bist nicht der Richter. Wenn du einen Impuls hast, auf den anderen zu reagieren, wenn das ein Impuls von Gott war, schlaf mal eine Nacht drüber. Wenn es von Gott war, ist es morgen auch noch richtig. Wer diese Gelassenheit nicht kennt, ist garantiert kein guter Wächter. Dann aber auch der andere Pol. Ich habe es mal genannt, Interesse für das Wohl des Anderen. Ich kann ja so gelassen sein, ich kann so tolerant sein, ja. Ich bin da so mit meiner Heiligung so weit und so weit im Sinne, bin ich gelassen, ne? Der Richter ist ja ein anderer. Und dann ist es in Wirklichkeit vielleicht Gleichgültigkeit, könnte das auch sein? Dass dir der andere auch egal ist? Könnte ja auch sein. Die Frage ist, bist du auch bereit, dich mal unbeliebt zu machen, wenn es einem anderen dient? Das könnte ja sein, ja. Also wenn ich meinem Kind sage, fass nicht auf die Herdplatte, dann findet das Kind das erstmal doof. So, solche Situationen gibt es ja auch, dass man vielleicht so tolerant ist, sich so tolerant fühlt, aber in Wirklichkeit hat man kein Interesse am Wohl des anderen. Wenn aber eine Beziehung da ist und zwei Menschen sich mögen, dann ist da erlaubt, dass man auch mal unbequeme Dinge anspricht. Weil ich weiß mittlerweile, der andere meint es eigentlich gut mit mir. Liegt mir eigentlich an meinen Mitmenschen oder sind die mir im Grunde egal? Und ich nenne das dann Toleranz. Könnte ja sein. Und wir können jetzt mit diese Waage lädt ja immer ein, mal zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn einer nur das eine hat oder nur das andere? Was passiert, wenn einer nur Gelassenheit hat oder nur Interesse am anderen? Oder was passiert mir? Wovon habe ich mehr? Zu welcher Einseitigkeit neigt meine Waage bei diesem Thema? Ich habe den Eindruck, es muss sich immer wieder die Waage halten. Und jetzt, ich weiß es schon ein bisschen später, könnt ihr noch? Müsst ihr jetzt. Es ist an der Zeit, da mal was einzuschieben, eine Zwischenbemerkung zu machen. Denn wir können bei diesem Thema nicht so tun, als wäre Jesus niemals aufgetreten. Als wären wir keine Christen. Als hätten wir nicht eine Jesus-Prägung. Das können wir nicht einfach abstreifen und das wollen wir auch gar nicht. Gerade bei dieser Frage nach dem Wächteramt. Und es ist natürlich kein Zufall, dass ich eine Waage gewählt habe, die gerade so ein Kreuz in der Mitte hat. Denn für Christen ist das das Besondere, das Zentrale am Neuen Testament. Gott will nicht den Tod des Sünders. Das weiß Hesekiel auch, haben wir uns klar gemacht. Aber Christen glauben, dass Gott sich da gezeigt hat in ganz eindeutiger Weise, dass er das eindeutig gemacht hat. Jesus hat nicht nur seinen Zorn unterdrückt, ihn aufgespart für das Endgericht dermaleins. Jesus hat das Unrecht erlitten. Er hat unser Herz gewonnen, nicht durch Androhung von Gewalt. Wenn ihr nicht spürt, dann werdet ihr schon sehen. Er hat den Zorn der Menschen auf sich gezogen und ihn erduldet. Er hat nicht zurückgeschlagen. In Jesus hat sich Gott offenbart als der unschuldig Leidende. Das glauben wir. Gott ist der unschuldig Leidende. Das Kreuz ist die höchste Offenbarung. So zeigt sich Gott als ein unschuldig Leidender. So in dessen Namen habe ich mein Wächteramt auszuüben. Und ich kann nicht so tun, als hätte der sich nicht so gezeigt. Ich leide unschuldig. Und die Christen sagen, das ist Gott, der leidet unschuldig. Der nimmt das Leid auf sich. So, Wächteramt kann nur bedeuten, dass ich im Namen dieses für den Zorn der Welt gestorbenen, den Zorn der Welt auf sich gezogenen Gott, nur dass ich den bezeugen kann. Und da kommen dann neue Facetten zu in unser Wächteramt und ich nenne nur noch zwei. Zunächst, ich würde fast sagen, das Wächteramt wird demokratisiert im Neuen Testament. Ist eine Tendenz verstärkt, die sich durch die ganze Bibel zieht, aber da wird sie verstärkt. Wir sind alle Wächter. Wir sind alle Propheten. Wir sind alle Priester. Deswegen, wenn da so ein selbsternannter Prophet kommt, kann man auch mal sagen, ich bin auch ein Prophet. Ja, könnt ihr machen. Ist nämlich so. Es fällt auf in den Briefen des Paulus, dass der ständig sagt, ermahnt und ermutigt einander. Und er sagt nicht nur, gibt's auch, aber der Timotheus kommt dann und sagt euch, wie es richtig geht, sondern ermahnt und ermutigt einander. Und da werden wir alle mit hineinbezogen. Und dann in Spannung dazu, das Zweite, wie die zweite Seite der einen Medaille, da wird im Neuen Testament das Charisma betont. Und da sind wir jetzt Experten, haben wir im letzten Jahr eine Predigtreihe zu gehabt. Ja, Gottes Geist in allen, aber in jedem von uns offenbart sich der Geist auch immer ein bisschen anders. Es gibt Leute, angewandt auf unser Thema, die können das richtig gut, Wächter sein. Die sind da begabter. Die sind nicht frömmer, die sind nicht besser als andere, die sind nicht geistlicher, die sind nicht Gott näher. Aber du hast den Eindruck, wenn die was sagen, dann irgendwie spricht Gott da auch ein bisschen mit durch. Das ist ein Charisma, eine Gabe Gottes. Manche haben das ganz besonders. Und zum letzten Mal empfehle ich nochmal Karl Barth. Man weiß das aus der Geschichte, er hat da selbst auch ein bisschen drüber gelächelt. Damals 1934, als diese Erklärung verfasst wurde, saß ein Kreis von Theologen zusammen. Und wenn das, wenn ihr das so ein bisschen kennt, wie Theologen so sind, dann haben die viel zu sagen, sich viel zu erzählen. Und das Thema war spannend und dann wurden die müde. Und dann haben die sich hingelegt, Mittagsschläfchen gemacht. Alle, bis auf einen, Karl Barth. Er sagt, ich habe mir eine Zigarre angezündet und dann habe ich geschrieben. Und innerhalb von einer Stunde war das Ding fertig. Und er sagt später so augenzwinkernd, während die lutherische Kirche geschlafen hat, war die Reformierte wach. Er ist Reformierter, der Einzige in der Gruppe. Und heute würde man sagen, die haben ein bisschen noch geredet drüber, ein bisschen gefeilt, aber im Grunde der Entwurf war fertig in dieser Mittagspause. Heute würde man sagen, ein prophetisches Wort. Hätten die vermutlich zusammen, alle gemeinsam demokratisch im Kreis nicht hinbekommen. Musste jetzt der eine charismatisch Begabte machen. Würde man im Rückblick wirklich so sagen, was für ein wunderbares Wort, was für ein mutiges Wort. Und das brauchen wir auch heute in der Kirche. Leute, die Einzelne aufrütteln. Auch Menschen, die mal was sagen, was die Gesellschaft aufrüttelt, unbequem, auch den Finger in die Wunde legen. Ja, ich glaube, das muss auch manchmal sein. Auch wenn das der Kirche heute keiner mehr zugesteht. Es braucht diese spezielle Begabung. Gleichzeitig sind wir alle eingeladen, uns zu ermutigen und zu ermahnen. Und das ist nicht ein Privileg der besonderen Klasse. Muss man nicht studiert haben für. Ein letztes, und dann komme ich auch wirklich zum Schluss, ein ganz zentraler Gedanke am Ende. Bei unserem heutigen Thema geht es vor allem um eins. Unser Tun und Lassen ist Gott nicht egal. Unser Tun hat Bedeutung. Evangelische Christen neigen manchmal dazu zu sagen, ist ja alles Gnade. Das Kreuz macht allen Schaden gut. Wir sind ja nicht aufgrund unserer Taten gerechtfertigt. Das ist nicht falsch, aber es ist manchmal sehr oberflächlich. Manchmal ist das nämlich Hohn in Augen der Opfer. Jede Sünde hat immer auch sehr ungute Folgen. Menschen werden durch Sünde geschädigt. Unser Tun und unser Unterlassen hat ganz konkrete Folgen. Und es gibt auch im Neuen Testament ein Gericht. Und das ist wichtig, weil Gott die Opfer nicht Opfer sein lässt. Das ist für Ezekiel zentral und für Jesus auch. Unser Verhalten hat Bedeutung für uns und für andere. Und genauso gilt das andere. Und das ist jetzt wirklich paradox. Unser Tun ist nichts. Das ist genauso wichtig. Ich habe es eben gesagt, wir können und dürfen nicht so tun, als sei Jesus nicht für uns gestorben. Für unsere Unterlassungssünden, für alles, was wir versäumt oder verbockt haben. Und wir brauchen uns nichts einzubilden auf unseren Tun, weil unser Tun beeindruckt Gott überhaupt nicht. Er ist der Richter, der für uns sein Leben gab. Ja, unser Tun hat Bedeutung, es hat Folgen. Und keiner soll sagen, es ist anders, aber Jesus wird uns richten. Er wird unser Tun und Lassen besehen. Er wird diese Welt retten, richten und vollenden. Amen.